Wir melden uns zurück mit der 42. Ausgabe des Brustring Talks. Es liegen zwei, verglichen mit dem Jahresbeginn, ruhige Wochen hinter uns. Nicht einmal Interviews von Reschke konnten uns aus der Ruhe bringen, da auch bei ihm alles relativ ruhig aktuell ist. 4 Punkte hat der VfB seit der letzten Aufnahme gesammelt. Ein 3:2 in Köln und ein 0:0 heute gegen die Werbemaßnahme eines Getränkeherstellers. 9 Punkte auf den Relegationsplatz sind schön. Es fehlen weiterhin noch gut 2 Siege, um die magischen 40 Punkte zu erreichen. Eine der schönsten Erkenntnisse für mich in den letzten Wochen war, wir können die Gegner nerven, wir können ihnen auf den Sack gehen, wir sind giftig, wir kämpfen, wie auch bei dem 0:0 heute gegen Leipzig. Das ist ein guter Zug, der uns viele Jahre abgegangen ist. Die 42 ist ja, wie einige von euch wissen, die Antwort auf alle Fragen. Wir hoffen heute, einige Fragen auch von euch klären zu können. Ich freue mich auf die heutige Runde mit Jasmin und unserem Gast Marco. Guten Abend, ihr zwei.
Hallo.
Hallo.
Dann, Martin hat schon gesagt, du heißt Marco, stell dich doch einfach mal kurz vor, wer bist du, wie bist du zum VfB gekommen und wo findet man dich vielleicht auch im Internet?
Ja, also ich bin Marco, wie schon gesagt, 34, ich bin zum VfB gekommen, eigentlich über den ganz klassischen Weg, Opa, Papa geprägt, die mich dann schon in frühen Jahren, ich glaube mit 5 oder 6 war ich das erste Mal im Stadion mitgenommen haben und ja, dann gleich dem Virus irgendwie verfallen. Habe seit 2000 dann auch die Dauerkarte gehabt, immer schon in den Fanblöcken, also in der alten Kurve erst noch in 32 unten, später dann in A-Block umgezogen und bin jetzt auch bei den Heimspielen im Block 34 beim Schwabensturm. Und im Internet findet man mich auf mehreren Portalen, aber vor allem natürlich auf Twitter unter mta1209.
Okay, perfekt. Dann fangen wir doch einfach mal direkt mit dem Spiel gegen Leipzig an. Wie hast denn du das Spiel heute erlebt?
Eigentlich muss ich sagen, ich bin relativ recht positiv überrascht, wie es ja auch vorher schon angeklungen ist. Der VfB schafft es wirklich, den Gegnern auf die Nerven zu gehen. Und das hört man ja auch immer nach den Spielen, wenn die Gegner lamentieren, dass sie ja einen ganz schlechten Tag erwischt haben. Und das spricht aber aus meiner Sicht auch eher für den VfB und ich fand es total gut zu sehen, wie gegen diese spielstarke Mannschaft, die ja Leipzig definitiv ist, denen trotzdem der Zahn gezogen wurde, bis sie irgendwie entnervt waren und ich hatte auch irgendwie nie so richtig das Gefühl, dass da noch ein Gegentor fallen könnte in der zweiten Halbzeit. Also ich hatte eigentlich immer ein ganz gutes Gefühl, dass das zu 0 ausgeht und auch bei dem 0 bleibt. Vorne hätte mal einer reinrutschen können, klar, aber ich glaube, insgesamt kann man mit dem Punkt schon ganz zufrieden sein.
Ja, geht mir auch. Also ich bin ziemlich überrascht, überhaupt die Entwicklung jetzt auch, die man über trotzdem die letzten, sag ich mal, beiden Jahre und auch dieses Jahr sieht, dass man erstens in der Defensive gut steht, aber dann auch mal solche Spiele dreckig gewinnt und nicht mit schönen Spielerei, weil früher hätte man solche Spiele wie heute noch garantiert verloren, irgendwie dann noch eins in der 85. reinbekommen oder irgendein blöder Fehler am Ende und jetzt spielt man es eigentlich ziemlich sicher dann doch runter. Also ich war jetzt heute am Ende auch nicht wirklich so nervös, weil ich doch irgendwie in der Defensive inzwischen einfach vertrauen kann.
Ganz erstaunliche Phänomene aktuell. Ich meine, wir haben jetzt wieder die zweitbeste Defensive der Liga und das ist ja was uns wirklich jahrelang abgegangen ist, dass wir eine stabile Defensive hatten. Und selbst in der zweiten Liga haben wir ja sehr viele Tore bekommen. Und angefangen von Wolf, der einfach gemerkt hat oder gesagt hat, okay, das ist eine von den wichtigsten Sachen ist, wir müssen hinten sicher stehen, sonst können wir in der Bundesliga nicht bestehen. Und Korkut führt das genauso weiter und das ist mit Sicherheit eine der wichtigsten Kriterien oder ja, Erfolgskriterien, die wir aktuell haben, dass die Abwehr einfach gut steht. Und wie gesagt, wir können Gegner nerven. Und das finde ich, wie gesagt, das fand ich die letzten Wochen einfach echt klasse. Ich hatte das Gefühl, manchmal, wir waren einfach zu lieb. Wir waren oft einfach sehr lieb. Und dann hast du dann vielleicht auch doch noch das Gegentor bekommen. Und jetzt wird halt mal das, was man eigentlich beim Gegner immer hast, mal der Ball weggeschlagen oder beim Einwurf halt nochmal 2 Meter zur Seite gelegt, damit der Gegner nochmal laufen muss. Mal ein kleines Foul hier, mal eine kleine Aktion dort. Und damit nervst du den Gegner. Und das ist was uns, glaube ich, gerade aktuell sehr gut tut. Und es kommt von diversen Leuten und das finde ich gerade wirklich sehr angenehm zu sehen. Und auch genau heute Leipzig, ja, wir haben nicht den besten Tag und so weiter. Und das ist eigentlich, kannst du es, egal wer das in die letzten Wochen gesagt hat, du kannst es als Kompliment für die Mannschaft nehmen. Weil das kriegst du nur dann hin, wenn du den anderen wirklich entnervst teilweise. Also Augsburg, die waren ja zum Beispiel, das Paradebeispiel war Augsburg, die waren ja tierisch angepisst. So nach dem Motto, ja, lassen sich fallen und ein Zeitspiel und alles. Alles, was eben dazu gehört, wie gesagt, da wo du immer sagst, das nervt dich beim Gegner total, aber das machen sie gerade gut. Und das finde ich sehr schön und ich hoffe, das können sie dieses Mal auch eine Weile beibehalten, weil das ist als VfB-Fan gerade mal echt ein angenehmer Zug.
Besonders
ja, auf alles.
Mach du.
Ja. Nee, sag ruhig
also
du.
Besonders auf Zeitspielen, also gerade bei den letzten Spielen, wo man immer dann gleich am Anfang die Tore geschossen hat, besonders daheim und dann einfach das über die Zeit gespielt hat. Einfach irgendwann am Ende hast du einen Zieler dann auch gesehen, der das wirklich richtig gut gemacht, wo du auch jedem anderen gegnerischen Torhüter in die Gurgel gegangen wärst. Und da hat man es eher einfach gefeiert und in der Defensive hat sich jetzt einfach, konnte man über die Jahre was aufbauen. Pavard ist jetzt relativ lang da, Baumgartl sowieso, die haben sich extrem verbessert einfach und da sieht man einfach auch die Stärke und auch mit Zieler jetzt und auch darf man jetzt nicht vergessen, dass Baumgartl heute gefehlt hat und es jetzt auch ich schlimmer erwartet hätte, das Fehlen. Aber eigentlich wirklich gemerkt hat man es nicht, weil die anderen wirklich richtig gut gespielt haben. Auch ein Akasiba wieder. Inzwischen muss man sich echt einfach immer wieder daran erinnern, dass das nicht normal ist, dass du so gut in den jungen Jahren mit so kurzer Zeit im Ausland einfach konstant spielst.
Ja, das wollte ich auch eigentlich noch sagen. Man hat den kurzfristigen Ausfall von Baumgart vielleicht tatsächlich überhaupt nicht gemerkt. Klar, da spielt dann die Erfahrung von Badstuber auch wieder mit. Wenn man es auch seinen Auftritt in Köln vergleicht mit dem von heute, waren das schon nochmal Welten. Und ich muss auch sagen, weil er auch gern und viel kritisiert wird, ich fand auch Beck heute defensiv, was ich so gesehen habe, war das absolut in Ordnung und da ging nicht so viel für Leipzig. Also auch der steigert sich vor allem im Defensivverhalten, meiner Meinung nach.
Ja, man hat bei ihm man hat gerade das Gefühl bei ihm, dass er in den letzten Wochen Selbstvertrauen wieder gewonnen hat. Weil es war eine, so eine Zeit lang, hattest du erst das Gefühl, sobald er einen Ball hat, kommt so eine gewisse Unsicherheit bei ihm rein. Dann wird er unsicher, dann macht er seinen ersten Fehlpass und dann wird er selber unruhig. Und es ist eigentlich schön zu sehen, dass er gerade auch eine gewisse Sicherheit gewinnt. Es ist natürlich alles es ist spielerisch und erinnert noch nicht an seine wirklich gute Zeit, die er zum Beispiel in Hoffenheim hatte, aber es ist auf jeden Fall aktuell solide und das ist schon mal mehr, als es Anfang der Saison von ihm war. Das muss man wirklich ihm auch anerkennen.
Das Gleiche auch für Aogo, finde ich. Also der hat sich jetzt auch nochmal gesteigert. Also es gibt immer noch ein paar Situationen, wo man einfach denkt, okay, aber eigentlich, ich weiß es nicht, weiß nicht mehr genau, welche Situation. Und zwar ist er auch mir einfach mal positiv aufgefallen heute im Spiel.
Ich meine, nach der Woche, seine Frau, wie ihr alle wisst, im was war es, rosa oder roten String, der musste die Woche gut spielen, das konnte gar nicht anders.
Sind wir jetzt hier im Promi-Klatsch-Talk, aber zum Glück hast es du gemacht.
Zum Glück habe ich das gemacht, von mir erwartet man das nicht unbedingt. Nein, auch der hat seine Sache heute gut gemacht und wie gesagt, du kannst heute eigentlich alle insofern von der Einstellung her, vom Kämpferischen war das gut. Natürlich, es war kein schönes Spiel heute, aber wenn mir einer vor ein paar Wochen gesagt hat, dass wir es schaffen, gegen Leipzig 0-0 daheim zu spielen, hätte ich das sofort unterschrieben. Und das tue ich auch heute noch. Also nach dem Spiel, das ist gegen die Mannschaft, auch wenn die jetzt drei Spiele davor, glaube ich, nicht gewonnen hat, das ist immer noch gut. Ja, die sind immer noch amtierender Vizemeister. Und haben eine spielerisch sehr, sehr starke Mannschaft. Und wenn du eigentlich dann bei denen, wenn die so wenig an Chancen generieren können und du am Ende mit einem 0-0 heimgehst, ist das für einen Aufsteiger vollkommen in Ordnung. Also das ist absolut in Ordnung. Klar, wir hätten uns alle über einen Sieg gefreut. Steht außer Frage. Aber du musst es einfach sehen, wer sind wir? Wir sind Aufsteiger und die sind Vizemeister. Dann ist ein 0-0 ein absolut gutes Ergebnis, meiner Meinung nach.
Vor allem auch, wenn man sieht, wie sich der Spieltag so entwickelt hat, das ist wieder ein gewonnener Punkt in Sachen Abstiegskampf. Nochmal ein Punkt ausgebaut auf dem Relegationsplatz. Mal abwarten, wie Köln spielt, aber auch auf die direkten Abstiegsplätze. Also da mache ich mir jetzt inzwischen auch tatsächlich trotz VfB Vergangenheit keine Sorgen, dass es noch was mit dem direkten Abstieg zu tun hat, aber selbst auf den Relegationsplatz hast du jetzt noch mal einen Punkt gut gemacht und das ist absolut völlig in Ordnung.
Genau, wenn du überlegst, dass du eigentlich ein recht schweres Spiel hattest und du kommst trotzdem mit einem Punkt weiter, größerem Abstand raus, ist das auch eine sehr gute Sache. Es sind 9 Punkte, wie ich schon auch eingangs gesagt habe. Ich bin immer noch der Überzeugung, wir brauchen noch 2 Siege. Dann hast du wirklich die sicheren 40 Punkte. Das reicht auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe vorhin irgendwo gelesen, dass seit Einführung was der 3-Punkte-Regel, dass, glaube ich, immer 36 Punkte immer gereicht haben. Und aber auch Bart Stuber gesagt hat, nee, es ist egal. Solange es rechnerisch möglich ist, wir müssen die Punkte holen. Und ich habe das Gefühl, dass sie die Einstellung, und ich hoffe wirklich, dass sie die Einstellung dieses Mal verinnerlicht haben und sagen, okay, wir brauchen halt noch 2 Siege. Und es kommen jetzt mit Freiburg und Hamburg 2 Mannschaften, wo du sagen kannst, da kannst du es funktionieren und da kannst du zumindest vielleicht nochmal 4 Punkte holen. Und dann stehst du schon nochmal besser da. Und dann musst du die Punkte halt nicht mehr vielleicht zwangsweise am Ende gegen dann Gegner wie Leverkusen oder München holen, sondern bist da schon aus dem Gröbsten draußen. Das wäre halt wirklich, oder ja, das muss das Ziel sein. Und die Gegner in den nächsten Wochen bieten hoffentlich die Möglichkeiten, diese Punkte zu sammeln.
Bei denen geht es halt auch um alles. Wenn man jetzt Freiburg sieht, die mit 30 Punkten jetzt eigentlich auch noch unten drin sind, oder noch im eher unten drin sind wir. Beim HSV kann es dann wirklich die allerletzte Chance sein. Ja, wird spannend, wie die auftreten, aber ich habe inzwischen einfach Vertrauen in die Mannschaft. Es kann immer mal sein, dass eins der Spiele verloren geht, aber generell das Auftreten ist momentan recht oder gut und auch souverän, wo man sich aber auch einfach fragt, wieder, woher kommt das? Jetzt einfach wieder ein Trainerwechsel, jetzt spielen sie ein bisschen besser und im Herbst geht dann wieder das Gleiche los.
Ja, wobei dieses Souverän, wenn man jetzt nochmal eine Woche zurücktritt gegen
Ja.
Köln, da war ja die erste Halbzeit weit weg von Souverän. Ja, und es war wirklich nur, weil du die individuelle Klasse von dem Mario Gomez hattest. Natürlich hatte er im Korkut, als er gemerkt hat, dass es überhaupt nicht funktioniert hat, hat er ja umgestellt. Ja, wir waren ja davor beim 4-4-2, jetzt dann eben ja umgestellt. Und danach sind wir auch hinten ja ein bisschen stabiler geworden. Aber souverän war es nicht. Aber trotz allem haben sie sich dann durch auch diese Einzelaktion, das heißt durch die Tore von Gomez, sie haben sich wieder zurückgekämpft und sie sind dann in der zweiten Halbzeit haben sie die Sache dann wieder besser gemacht. Das war auch schön zu sehen. Also, wobei, wie gesagt, die erste Halbzeit da musst du natürlich froh sein, dass du nicht 2-0 zurückliegst. Da kommt so ein bisschen jetzt das hinzu, was uns vielleicht teilweise in der Hinrunde gefehlt hat. Das berühmte Quäntchen Glück. Eine Hinrunde haben wir einfach auch Spiele verloren, wo du gesagt hast, die konntest du eigentlich nicht verlieren. Dämliches Tor relativ spät, hier ein Fehler und dann hast du halt 1-0 verloren oder 2-1 noch in Frankfurt in der 94. Minute. Und da ist irgendwie das Glück ein bisschen jetzt aktuell auf unserer Seite. Zum Beispiel in Köln fand ich, das ist ein Spiel, da ist es A, die individuelle Klasse und B, ist es einfach auch eine gehörige Portion Glück dabei, dass du so ein Ding gewinnst. Also wie
Ja.
gesagt, Köln darfst du nicht vergessen, so, und du wolltest gerade was sagen.
Ja, genau, klar, wenn du vor allem das 2-1 anguckst, wie das halt fällt, das fällt wahrscheinlich sonst in der Saison nie mehr so für den VfB und so einen kriegt der Horn wahrscheinlich auch diese Saison nicht mehr. Aber dann, wie du auch sagst, die zweite Halbzeit fand ich absolut souverän, auch ein gutes 3-1, weil es natürlich auch ein bisschen Glück, auch nicht ganz unhaltbar wahrscheinlich, aber auch bis zum 3-1 hatte ich jetzt auch nicht so das große Gefühl, dass Köln da jetzt nochmal groß aufkommt. Du hast natürlich die Tore zu einem psychologisch sehr, sehr guten Zeitpunkt gemacht. Hinten raus das Freistoßtor, klar, sowas kann immer mal passieren, aber auch danach nicht irgendwie in Hektik ausgebrochen, sondern das Ding souverän runtergespielt. Und von dem her, ich glaube, da ist schon irgendwie was zusammengewachsen in den letzten Wochen, wobei man natürlich da vorsichtig auch wieder sein muss. Man weiß ja, beim VfB geht es mal gern in die eine Richtung und dann auch schnell wieder in die andere. Von dem her momentan sieht es schon sehr, sehr gut aus, aber die nötigen Punkte würde ich auch gerne jetzt in den nächsten 2, 3 Wochen noch holen.
Und gerade jetzt so ein Spiel wegen Köln, das hättest du halt früher auch noch verloren einfach. Da hättest du nicht irgendwie nochmal Aufholjagd gestartet. Letzte Saison in der Rückrunde hatten wir viel solches, aber in der Hinrunde jetzt auch nicht unbedingt besonders auswärts. Und was ich denke auch, oder was gerade auch noch wichtig ist, auch für den Korkut, er hat eigentlich kaum Verletzungssorgen. Klar ist ein Baumgartl ausgefallen und die Langzeitverletzten, aber Wolf musste ja eigentlich immer umstellen. Dann ist Donis verletzt gewesen, dann Akolo, Ginczek ist dann erst irgendwann wieder dazugekommen. Aber gerade ist eigentlich ja sind ein Großteil ja eigentlich fit von denen, die davor auch gespielt haben.
Das ist mit Sicherheit ein sehr positiver oder ein guter Punkt, den du ansprichst. Ich weiß nicht, wer es geschrieben hatte, dass es erstaunlich ist, wie wenig gerade quasi so muskuläre Verletzungen etc. wir haben. Ob das jetzt Zufall ist, noch, ob das gerade Glück ist, aber in der Hinrunde war ja ganz viel, da war bei dem Mann die irgendwas muskulär und dann ist er 2 Wochen ausgefallen, ist 4 Wochen ausgefallen, dann ist der nächste 3 Wochen ausgefallen. Und so gesehen hat natürlich Korkut wirklich gerade eine sehr komfortable Situation. Er kann fast jede Woche, und das macht er ja sehr gerne, auf die gleiche Startelf setzen. Jetzt heute bei Baumgartler hat es nicht geklappt. Klar, kurzfristig kann immer was passieren, aber ansonsten, er muss nicht jedes Mal die Mannschaft neu zusammensetzen und umbauen, weil wieder irgendwie 2 Leute fehlen. Das ist natürlich eine ganz gute Situation für ihn und gibt, glaube ich, der Mannschaft, und es scheint aktuell für die Mannschaft, das zu sein, was sie braucht, so eine gewisse Stabilität, sag mal, eine Grundordnung, irgendwas, auf was sie sich verlassen können. Man hatte echt das Gefühl, dass das Wolf hat ja auch sehr oft natürlich auch auf den Gegner mehr eingestellt und dann deswegen den einen rausgenommen, weil es bei dem Gegner besser ist. Aber aktuell hast du wirklich das Gefühl, dass die Mannschaft mit dem, was Korkut macht, wie er sagt, ja sozusagen selber, das ein bisschen einfachere, besser klarkommt. Da kann man natürlich schon noch ein bisschen irgendwann mal wieder über die Mannschaft sprechen. Aktuell möchte ich das auch gar nicht groß tun, weil wir haben noch ein paar Spiele. Wie Marco gerade schon gesagt hat, wie man beim VfB weiß, es geht auch schnell mal wieder in die andere Richtung. Und deswegen würde ich da jetzt einfach noch abwarten, wie lange sie diese gute Situation oder dieses gute Auftreten eben halten können. Und interessant wird zu sein, was passiert, wenn sie halt einfach mal auch wieder ein, zwei Spiele verlieren. Und es wird kommen. Ja, und es wird definitiv die Phase kommen, wo du mal wieder ja, ein, zwei Spiele verlierst. Wie treten sie dann auf? Wie schaffen sie es dann wieder aus so einer Negativsituation rauszukommen? Das finde ich, dann wird es wieder spannend. Dann dürfen wir wirklich gucken, hat sich die Mannschaft weiterentwickelt? Hat sich was verändert? Oder hat sich eigentlich gerade zufällig alles mal wieder zum Positiven verändert? Ja, es läuft gerade, alles toll wieder. Aber was passiert, wenn es mal wieder ein bisschen schlechter läuft? Da bin ich noch sehr, sehr gespannt.
Und auch einfach, wie schnell die Gegner sich jetzt einfach an die Taktik vielleicht auch einstellen können. Man hat letzte Woche schon gesehen, dass Köln das gut gemacht hat und die anderen müssten das jetzt ja eigentlich auch irgendwann sich deutlich besser darauf einstellen können. Weil gegen Wolf konntest du ja nie wissen, welche Aufstellung ist. Da hast du immer gespannt gewartet und jetzt weißt du eigentlich schon, wie es ausgehen wird, wenn nicht Baumgartl gerade eine Gehirnerschütterung hat.
Das ist definitiv ein Punkt. Also, das ist interessant zu sehen, weil unsere Taktik ist gerade relativ, sagen wir mal, überschaubar oder vorhersehbar. Und Köln hatte das letzte Woche, wie du es auch gerade schon gesagt hast, sehr gut erkannt und auch sehr gut angegangen, sehr gut die Schwachstellen genutzt. Wie gesagt, Korkut hatte dann ja umgestellt. Und interessant wird einfach zu sehen, wie das nächste Woche Freiburg macht, wie das Hamburg macht. Ob die da langsam sagen, okay, wir wissen ja eigentlich, was ihr vorhabt und wir wissen, wie es läuft und eigentlich können wir dagegen ankommen. Ist natürlich, aber wenn es selbst einer Mannschaft eigentlich wie Leipzig nicht gelingt, muss man ja auch fairerweise dann sagen, dann scheint die Taktik vielleicht durchschaubar zu sein, also für den Gegner. Aber das heißt ja noch nicht, dass es knackbar quasi ist, also dass du dann dagegen ankommst.
Und zumal Korkut ja dann tatsächlich auf die ja, Kölner Stärken reagiert hat, beziehungsweise einfach das System, wie er auch schon gesagt, umgestellt hat. Das heißt, er kann dann schon auch während des Spiels reagieren und auch da nochmal die Taktik umstellen. Und von dem her, so, ja, so kannst du dann dem Gegner natürlich auch nochmal den Nerv ziehen. Und deswegen bin ich da mal zumindest, was die nächsten Spiele angeht, noch verhalten optimistisch. Zumal ich auch denke, dass so eine Mannschaft wie Freiburg wahrscheinlich noch eher liegen wird als ein HSV, weil wenn ich mir deren Spielweise anschaue und mir dann das gegen den VfB vorstelle, könnte ich mir auch denken, dass das nicht das allerattraktivste Bundesligaspiel aller Zeiten werden wird. Und ich glaube, rein von dem, was ich so ausschnittsweise von den anderen Mannschaften gesehen habe, glaube ich tatsächlich, dass Freitag das Spiel in Freiburg eher noch dem VfB entgegenkommen kann und dass da durchaus was drin ist.
Das denke ich auch. Freiburg ist jetzt eher nicht so die, sagen wir, unbedingt die komplette Zerstörer. Das ist jetzt auch nicht, ja, super offensiv sind sie auch nicht, aber ich denke auch, das könnte noch eher passen. Aber ich glaube, Hamburg, das wird eine ganz, ganz zähe Nummer. Vor allem, wenn die spielen ja nächste Woche gegen Hertha BSC. Und wenn sie da eventuell sogar auch einen Punkt oder so holen, dann werden die auch wieder rankommen und dann wird es, glaube ich, echt ein sehr destruktives Spiel in Stuttgart werden, weil ich glaube, arg viel können sie in der Offensive nicht, da ist nicht arg viel da. Dann werden sie halt einfach so lang quasi zustellen und gefühlt auf irgendwelche Chancen dann warten, die ihnen dann der VfB vielleicht mal irgendwann anbietet. Also ich glaube auch, das wird eher eine sehr zähe Nummer.
Gerade das Zustellen gefällt dem VfB jetzt auch nicht so gut. Man hat ja heute gesehen, dass sie eigentlich kaum vors Tor gekommen sind. Wenn sie vom Tor waren, waren es wirklich immer gute Chancen. Also es waren viermal oder so. Aber sonst war ja da echt, hat sich ja nur eigentlich alles zwischen den Strafräumen abgespielt. Gomez hatte in der ersten Halbzeit nicht mal einen Ballkontakt im gegnerischen Strafraum, nur im eigenen. Also, ja.
Klar, also ich denke, da merkst du von der Taktik oder von dem, was Korkut schon vorhat, es ist jetzt nicht unbedingt solche Sachen spielerisch zu lösen, weil wir es vielleicht auch aktuell einfach noch nicht können. Es gilt wirklich, die Defensive sehr, sehr sicher zu halten und dann halt vielleicht auf den einen oder anderen Lichtmoment in der Offensive zu warten und dann natürlich auf Gomez, auf die individuelle Klasse von dem Gomez zu hoffen. So hat man gerade schon das Gefühl, dass das schon ein bisschen getaktet ist. Und Spiel machen ist, glaube ich, wirklich nicht, wird nicht wirklich unsere Stärke sein. Sei es dann gegen Hamburg oder so. Vor allem, wenn die Räume dann beim Gegner auch sehr eng sind, habe ich nicht das Gefühl, dass wir da gerade die Spieler haben, die das dann lösen können, weil die Spieler, die es eventuell lösen könnten, wie Akolo oder Tonis, die sind gerade sowas von außen vor. Und das wären eigentlich so die Kandidaten, die ja so eine gegnerische Abwehr vielleicht auch mal so ein bisschen in Verlegenheit bringen können. Bei den anderen ist es ja gerade von den Außen her, dann ist da nicht so, da fehlt es gerade einfach ein bisschen beim Spielerischen, aber das jetzt nicht als Vorwurf zu sehen, weil wie gesagt, absolut richtig ist da jetzt irgendwie die Punkte zu sammeln, einzuheimsen und über alles, was schön ist, können wir dann später wieder sprechen. Es geht letztendlich gerade nur gegen Abstieg. So gesehen ist es okay, aber interessant wird natürlich zu sein, wenn die, jetzt gehen wir mal davon aus, dass die Rückrunde noch halbwegs sinnvoll verläuft, ja, dass wir noch ein paar Punkte sammeln, dass wir drinbleiben. Nochmal so eine komplette Saison kann ein VfB ja nicht so spielen lassen. Das heißt, da muss auch er was an Taktik und dem Spielerischen irgendwann mal anpassen. Aber da haben wir noch ein bisschen Luft. Ich glaube, wir sollten erstmal gucken, dass wir die Saison noch über die Bühne bringen.
Das denke ich auch. Ich glaube aber, es ist ja auch ganz gut, gerade gegen so einen Gegner wie den HSV, dann eine Akolo oder Donis noch in der Hinterhand zu haben und je nachdem, wie sich so ein Spiel entwickelt, die dann noch mal reinschmeißen zu können. Ich glaube, da kannst du die HSV-Abwehr dann wahrscheinlich komplett noch mal überfordern, wenn du dort deine Taktik noch mal umstellst und plötzlich mit schnellen Außen spielst. So wie ich den HSV jetzt auch gesehen habe die letzten Wochen, könnte ich mir schon vorstellen, dass die da dann auch anfällig oder weiter anfällig, noch anfälliger sind. Und wenn du solche dann von der Bank bringen kannst, das ist mit Sicherheit auch ein gutes Zeichen.
Ja, also das ist mit Sicherheit eins der berühmten Luxusprobleme, dass du so Leute wie Akolo und Donis auf der Bank hast. Also wirklich gute Alternativen. Das war ja auch oft auch ein Problem, was wir hatten. Dass die erste Mannschaft war gut, aber du hattest oft keine Alternativen mehr. Gerade bei Wolf in der Hinrunde. Ja, wer war da teilweise noch auf der Bank? Und wenn du weißt, okay, ich habe Akolo, ich habe Donis auf der Bank, die können auch nochmal offensiv vielleicht was reißen. Gegen Leipzig reicht es vielleicht nicht, aber gegen so Mannschaften wie gegen Freiburg oder Hamburg können die dann eben schon mal die eine Situation hervorrufen, bringen, die dann nochmal zu einem Tor führen kann. Ein ganz anderes Thema noch. Diese Woche war ja ein ehemaliger VfB-Spieler bei uns. Ich finde, es war nichts Wildes mit Werner. War alles okay, alles im Rahmen. Ich fand es insofern interessant zu sehen, wie einige VfB-Fans oder generell wie die VfB-Fans damit umgehen werden. Mit dem Hintergrund, dass wir in der Woche zuvor ja die meisten mitbekommen haben, wie Zieler von zwei Vorsängern von den Kölnern angegangen worden ist. Ich bin bestimmt auch keiner, der unbedingt die leisen Worte wählt und auch mal gerne schwäbisch flucht, aber das war schon ein bisschen übers Ziel rausgeschossen, was da in Köln dann so alles auf Zieler eingeprasselt ist. Was mich jetzt ein bisschen interessiert oder wo auch ein paar Fragen kamen, ist, da kannst du bestimmt ein bisschen was dazu sagen, Marco. Was ich interessant fand, ist, dass man quasi das eine Halbzeit lang hat machen lassen. Und man spricht auch von der Selbstregulierung, die es ja in der Kurve oft gibt, dass da keiner gesagt hat, Jungs, es ist jetzt einfach gut. Und ihr kommt da jetzt oben runter und gib mir das Megafon her. Wie hast du die Geschichte ja gesehen, erlebt? Wie schlimm fandest du es und wie findest du jetzt auch dann das Thema, was den Jungs eben ansteht, Stadionverbot etc.?
Also ich glaube, als allererstes möchte ich nur noch dazu sagen, das, was ich jetzt sage, das ist meine ganz persönliche Meinung. Ich werde ja dann auch oft, dadurch, dass ich eben Mitglied beim S02 in der Kurve bin und auch dort über viele Jahre der Vorsänger sein durfte, ja, das ist meine persönliche Meinung, also keine Gruppenmeinung oder sowas. Das wollte ich nur mal vorweg schicken.
Gerne.
Also ich sehe das auch ganz genauso. Das Ganze, was da passiert ist, ist aus meiner Sicht zu viel gewesen, ein bisschen zu viel gewesen, auf alle Fälle spätestens bei der Geschichte mit Enke, auch bei uns oder auch ich selber habe, wenn sich bei uns vor der Kurve ein Thomas Müller oder ein Mats Hummels oder keine Ahnung wer warm gemacht hat, sind da auch schon mal nette Worte rübergefallen oder auch von Manuel Neuer haben wir auch schon mal Stinkefinger kassiert. Aber das war alles auf dem Niveau, wo jetzt nicht gerade dieses Thema Robert Enke mit dran kam. Und ich glaube, es war auch so, dass keine Grenzen überschritten wurden. Was das Thema Selbstregulierung angeht, ist es, glaube ich, auch schwierig zu sagen, ist es in Köln jetzt schon häufiger passiert, standen jetzt zum ersten Mal die Mikrofone vielleicht so, dass man das,
Richtig.
dass die breite Öffentlichkeit mitbekommen hat. Und dann ist natürlich auch immer die Frage, was aus den Emotionen heraus hört man auch tatsächlich alles, was die da genau reinrufen ins Megafon. Sie richten das ja im Prinzip dann auch nicht mehr zur Kurve, sondern zum Spielfeld. Deswegen weiß ich nicht, ob da jeder im Block auch alles mitbekommen hat oder dann halt auch gesagt, ja, sollen sie halt ihre Emotionen rauslassen und vielleicht gibt es dann hinterher ein paar klärende Worte, wenn es zu viel war und nicht jetzt unbedingt direkt während des Spielverlaufs oder im Stadion. Ja, wie das Ganze nachher medial aufgebauscht wurde, fand ich dann auch schon wieder natürlich ein bisschen arg drüber. Vor allem natürlich wieder unsere berühmte Bild-Zeitung, die ihre große Hetzkampagne dann gestartet hat und auch ja, natürlich nicht nach und locker gelassen hat und Stadionverbote und was weiß ich alles fordert. Ich glaube, die Jungs, um die es da geht, die werden ihre Strafe bekommen. Ob das jetzt nachher ein Stadionverbot ist oder nicht, das wird Köln, beziehungsweise die haben ja, glaube ich, dort auch so einen Rat, wenn es um Stadionverbote geht, wird dort beschlossen. Dass es dafür eine Sanktion geben wird, ist auch klar. Und wie die letztlich ausfällt, das muss Köln dann letztlich selber wissen. Also ich finde, also aus meiner persönlichen Sicht, also ich bin grundsätzlich eher der Typ, der Stadionverbote ablehnt. Und ich bin dann auch der Meinung, dass wenn es Stadionverbote geben muss, dann muss schon oder geben soll, dann muss was Gravierendes vorgefallen sein. Und ob das so Beleidigungen, so sehr sie auch wirklich unter der Gürtellinie waren und so sehr es da mit Sicherheit auch gerechtfertigte Sanktionen geben wird, aber ob das Stadionverbote sein müssen, das wage ich mal zu bezweifeln.
Was denkst du, also jetzt nur so aus deinem Gefühl raus, du hättest sowas mitbekommen oder Schwabensturm, Kommando, egal, bekommt es mit, dass einer von den Vorsängern quasi so austickt. Was denkst du, also mich würde einfach so das Gefühl interessieren, hätte und die würden es alle mitkriegen. Was denkst du, würde da nicht irgendwie mal dann jemand sagen, hey, es ist jetzt echt gut, lass mal stecken? Oder lässt du den
Natürlich.
dann? Das ist schwierig. Ich weiß, es ist eine sehr schwierige Frage. Ich versuche es nur so ein bisschen einzuschätzen, weil, wie gesagt, ob die Kölner. Ich glaube persönlich schon, dass die das mitgekriegt haben. Zumindest die vorne müssen das gehört haben. Ich kann es mir nicht anders vorstellen.
Also, ist schwierig zu beantworten, weil wir jetzt in so einer extremen Situation natürlich nicht waren, aber bei uns ist es dann auch schon so gewesen, wenn dann von mir auch mal vielleicht das eine oder andere Wort zu viel oder sowas war, hieß es schon auch, hey, fahr mal ein bisschen runter. Warum das jetzt in Köln nicht passiert ist, ist schwer zu spekulieren. Oder es ist ja auch so, dass du so etwas hinterher dann mal oder nach dem Spiel vielleicht nochmal drüber sprichst und sagst, okay, hey, das war jetzt vielleicht eine Nummer zu viel. Reiß dich mal beim nächsten Spiel wieder ein bisschen zusammen oder sowas. Aber klar gibt es auch im Stadion direkt eigentlich schon, ja, schon die Reaktion drauf so ein bisschen. Aber es ist, wie gesagt, für mich schwer zu sagen, weil ich glaube, so extrem, in dem Extremfall hatten wir es bei uns nicht. Klar gab es Schimpfworte, klar gab es schwäbische Brudeleien und Gepöbel aufs Spielfeld, aber auch alles in einem Rahmen, wo ich sage, okay, es ist Fußball und da geht es manchmal ein bisschen derber, ein bisschen rauer zu, aber es ist jetzt nicht so extrem unter der Gürtellinie, wie es jetzt in Köln war. Deswegen kann ich es nur ganz schwer spekulieren, aber ich kann jetzt für mich sprechen und ich weiß auch, wenn es bei uns so gekommen wäre, ich glaube schon, dass es da schon deutliche Worte spätestens nach dem Spiel gegeben hätte.
Ja. Wobei ich glaube, die wahrscheinlich werden die sich danach dann auch, als mal Ades dann gemerkt hat, okay, das ist alles mal schön auf der Aufnahme drauf gewesen und wurde live übertragen. Da mussten die sich intern, denke ich, bestimmt auch schon einiges anhören. Ich sehe es wie du, das Stadion verbotet. Ja, muss nicht unbedingt sein. Wie gesagt, das ist unschön. Das ist, wie du gesagt hast, es war deutlich unter der Gürtellinie. Aber dann irgendwie, ja, dieses Aufbauen dann quasi nach dem Motto lebenslange Stadionverbote. Interessant fand ich, dass so viele Stuttgarter sich aufgeregt haben. Ja klar, weil es waren VfB-Spieler, aber wo ich denke, hey, wie wurden denn Ulreich, wie wurde denn Leno, wie wird Leno begrüßt bei uns? Ja, das ist auch kein Freudenfest für die. Und deswegen, da war ich dann interessant einfach, oder war es für mich interessant zu sehen, wie heute mit Werner umgegangen wird, weil für mich war das teilweise schon ein bisschen eine Doppelmoral. Also einerseits, boah, die sind voll böse, die Kölner, haben gegen unseren armen Keeper was gerufen. Teile von denen wahrscheinlich. Ey, geil, jetzt kommt der Werner, den machen wir zur Sau. Und du denkst, ja, okay, wie passt das zusammen? Weil es ist eigentlich genau das Gleiche. Aber wie gesagt, das war ja heute so jetzt nicht wirklich ein Thema. Also das ist ja nichts ausgeartet heute.
Aber ich sag mal, im Stadion hattest du schon mal zig wirklich öfters Rufe mit, also eine komplette Kurve, Timo Werner, du Haar, Punkt, 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 oder so, oder Pfiff, klar, das kriegt jeder Spieler, aber also so extrem habe ich es jetzt selten bei ehemaligen VfB-Spielern erlebt, die zurückgekommen sind.
Wobei ich jetzt heute sagen muss, ich glaube, also am Anfang fand ich die erste halbe Stunde, 25 Minuten war es gar nicht wirklich. Er hat vielleicht ein paar Pfiffe mal kassiert, wenn er mal einen seiner wenigen Ballkontakte hatte. So richtig los ging es ja erst dann mit dieser ganzen Rudelbildung, wo er dann auch mit dabei war, glaube ich. Und dann hat sich das Ganze so ein bisschen hochgeschaukelt. Und dann ist das Ganze auch so ein bisschen rübergeschwappt, glaube ich. Und ich glaube, kurz danach war noch irgendeine Szene an der Eckfahne direkt vor der Kurve. Und dann war es meiner Meinung nach schon auch aus dem Spiel raus, die Emotionen, die dann so ein bisschen rauskamen. Aber insgesamt würde ich schon auch sagen, es war im Rahmen. Ich glaube, er durfte sich zum Beispiel auf Schalke, wenn ich das richtig mitbekommen habe, schon auch mehr anhören. Klar, mit der Schwalbe damals im Hintergrund. Ja, letztlich ist es natürlich auch immer so ein Stück weit, du verunsicherst damit natürlich auch den Spieler. Und ich finde, das hast du ihm schon auch angemerkt. Er hat immer mal wieder auch an sein Ohr gegriffen in der ersten Halbzeit. Ich habe ihn bewusst so ein bisschen auch beobachtet bei den Situationen. Da gab es ja die Vorgeschichte aus dem Istanbul-Spiel, wo er dann mit Schwindel auch ausgewechselt werden musste und so. Und manchmal bei den ganzen Pfeifkonzerten, gerade nach dieser Rudelbildung, hatte ich auch schon fast das Gefühl, okay, der lässt sich jetzt dann doch bald noch auswechseln. So hundertprozentig fit hat er nicht gewirkt. Und es hat ihn, glaube ich, schon noch ein Stück weit mitgenommen. Ob jetzt natürlich diese Haarrufe sein müssen und so weiter, darüber kann man trefflich streiten. Also ich glaube, so ein Pfeifkonzert verunsichert so ein Timo Werner wahrscheinlich eher als diese Rufe, die es dann so gibt.
Ich glaube auch, weil das hat ja dann auch wirklich, wie du sagst, das hat ja was mit dem Lärm zu tun, mit der Intensität von diesem, das Pfeifen ist einfach eine sehr laute Geschichte. Und ja, genau, man weiß ja bei ihm, wie es in Istanbul für ihn nicht funktioniert hat. Und wahrscheinlich nervt ihn das sogar ein bisschen mehr. Eine Frage, die jetzt gerade auch, wo wir bei dem Thema Spieler beleidigen. Wie siehst du es? Unterstützung des eigenen Vereins steht im Vordergrund oder Beleidigungen oder Anfeindungen in Maßen ist es auch okay? Weil genau das eine ist ja immer, was heißt, hey, wieso pfeift ihr jetzt den aus? Wieso pfeift ihr den aus? Unterstützt doch die eigene Mannschaft. Aber manchen, ja.
Ja, die Unterstützung steht natürlich immer im Vordergrund oder sollte immer im Vordergrund stehen. Und ich glaube, das kriegen wir auch in Stuttgart ganz ordentlich hin und ganz gut hin. Und natürlich gibt es trotz allem immer in jedem Spiel Situationen oder sagen wir in fast jedem Spiel Situationen, wo es dann auch in Maßen dazugehört, mal den Gegner zu bepöbeln oder Spieler auszupfeifen oder was auch immer, weil es ja letztlich auch, wie ich auch schon eingangs oder vorher so ein bisschen angedeutet habe, weil es natürlich auch letztlich dem VfB ein Stück weit vielleicht weiterhilft, wenn man den Spieler versucht, ein bisschen zu verunsichern. Ob das, wie gesagt, diese Beleidigungen sein müssen oder ob es diese Pfiffe sind, das sei mal dahingestellt. Aber trotz allem, also mein erster Fokus war als Vorsänger schon immer, die eigene Mannschaft zu unterstützen. Ja. Und wenn es dann aber durch die Situation, das heißt, weil einer unserer Spieler umgegrätscht wird oder weil einer sogar gegen die Kurve eine abfällige Handbewegung oder sowas macht, dann sind es einfach Emotionen, die in so einem Umfeld auch ein Stück weit mal raus müssen. Und dann gehört das zum Fußball aus meiner Sicht dazu, solange es jetzt eben in Maßen ist und nicht überhand nimmt.
Ja, ich denke auch, das also kann man auf jeden Fall so sagen, wenn es so aus dem Spiel raus ist, es eben oft so, genau, da gibt es den einen Spieler, der sich irgendwie, der jubelt dann auch noch dumm vor deiner Kurve oder irgendwas, und damit machst du ja keine Freunde, ja, und dann bist du natürlich ein Opfer von Pfiffen etc., wenn du halt wieder Richtung Kurve kommst, wie wenn du es halt nicht gemacht hast, also als Gegner. Deswegen, ich denke auch, und so ein Stadion ist nun mal kein Hort der Glückseligkeit, das ist es nun mal nicht. Und so ein gewisses Maß ist da einfach an Beleidigungen und etc. Und das zu verbieten oder so ist auch komplett lächerlich, ja. Also ich oft höre ich ein Argument, was ich dann so denke, Leute, nee. Ja, aber wenn ich mit meinen irgendwie 6-jährigen Kindern hingehe, sehe, Leute, also ganz ehrlich, 6-jährige Kinder oder 5-jährige und 4-jährige Kinder im Stadion, dann überleg dir, ob du das wirklich willst. Aber du kannst nicht von Leuten erwarten, die seit 20, 30 Jahren in das Stadion gehen, dass die nur, weil du mit deinem Kind kommst, die Klappe halten. Das funktioniert halt einfach nicht.
Das ist kein neues Phänomen, ist irgendwie. Eben. Das gibt es ja schon. Also seit ich ins Stadion gehe, kann ich. Einer meiner ersten Fängesänge, an den ich mich erinnern kann, war gegen Christian Ziege, wo es dann gesungen wurde: Ziege in den Zoo oder sowas. Also Beleidigungen auch gegen einzelne Spieler gab es ja schon immer. Und früher hattest du dann eben manchmal noch die Affenlaute oder sowas mit dabei, und solche Geschichten passieren ja.
Zum Glück nicht mehr,
genau. Zum Glück nicht mehr, ja.
Richtig, die haben wir ja wirklich, das ist ja weg, also diese, nach dem Sieg noch das, ne?
Ja.
Das ist genau. Ja zum Glück wirklich aus der Kurve verdammt worden, und ja, das ist ja klar, dann gibt es immer die Gegenmeinung, ja, die Spieler sind auch Menschen, das ist natürlich absolut richtig. Wobei ich denke, die meisten können das sehr, sehr gut ab. Die juckt das nicht wirklich. Ich hatte nicht das Gefühl gehabt, dass der Zieler, der hat sich irgendwie, Leute, rutscht mir doch im Buckel runter. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass ein Zieler das irgendwie verunsichert hätte.
Ja, oder man hat es ja beim Ulreich am besten gesehen. Da hat er seine beste Leistung wahrscheinlich in der Saison gebracht, hat sich dadurch auch gepusht.
Genau.
Oder auch ein Lewandowski, der da von der Kurve vielleicht auch mit unflätigen Worten bedacht wurde, hat dann eben auch mal die Zunge zurück rausgestreckt oder sowas. Ich finde das ja super, wenn die Spieler sogar so ein bisschen drauf reagieren und das auch so ja, ein Stück weit anstacheln vielleicht, beziehungsweise ja, da auch ein Stück weit drauf eingehen. Und von dem her, ich glaube, solange das alles in einem Rahmen bleibt, dann ist das auch in Ordnung.
Hast du den Film vom bei der ARD gesehen, wo das Kommando Cannstatt auch mit dabei war? Diese Ultra-Reportage?
Ja, habe ich gesehen.
Wie ist deine Meinung dazu?
Ich fand die Reportage insgesamt sehr, sehr gut. Also vor allem auch, dass führende Köpfe aus der deutschen Ultraszene da zu Wort gekommen sind, auch gute und ja, angesehene Gruppen zu Wort gekommen sind. Letztlich ist halt, ich weiß gar nicht, wie lang es war, Dreiviertelstunde oder sowas?
Dreiviertelstunde war es ganz.
War halt ein bisschen wenig Zeit letztlich für das vielschichtige Thema, weil im Prinzip für jedes dieser Unterthemen hättest du locker eine Stunde füllen können. Und es ist ein bisschen wild hin und her gegangen, manchmal in den einzelnen Themen, fand ich aber insgesamt ein total authentischer und ehrlicher Einblick mal in die Kurven und auch in die Gruppen. Und ich habe da auch großen Respekt vor jeder Gruppe, die da mitgemacht hat. Weil du weißt, wenn du dich auf sowas einlässt, weißt du natürlich nie, was letztlich tatsächlich rauskommt dabei. Aber ich fand, die haben alle einen sehr, sehr guten Auftritt gehabt. Und ich glaube, das Ganze hat auch ein Stück weit zu einer Versachlichung beigetragen in der Diskussion. Also ich wurde auch von meinen Arbeitskollegen darauf angesprochen und die waren auch sehr positiv überrascht, dass es ja nicht nur die randalierenden Fans sind oder die nur hier die Pyrotechnik zünden, sondern dass da wirklich auch was dahinter steckt.
Ja. Wir können die auch nochmal verlinken. Die gibt es zum Beispiel noch auf dem Sportschau-Kanal auf YouTube zu sehen. Und ich sehe gerade auch, sie haben 424.000 Aufrufe schon. Also es wurde schon generell extrem viel gesehen. Ja, und was mir auch gefallen hat, eben, dass man einfach mal ein bisschen die Hintergründe oder einfach erfahren hat oder eben, und dass es eigentlich unaufgeregt war und man vieles einfach auch nachvollziehen kann, bei Leuten, die sich vielleicht wirklich nicht so viel mit da beschäftigen oder eben halt nur das übliche Bild aus den Medien kennen.
Ja, ich finde auch, es war einfach mit einer gewissen journalistischen Distanz positiv gesehen. Ja, also es war einfach so, wie ich mir so eine Reportage erwarte. Da geht jemand unvoreingenommen an die Sache ran und beleuchtet es von diversen, ja, Gesichtspunkten. Und das hat sehr gut funktioniert. Und es war, also wie gesagt, ich fand es sehr, sehr gut. Es hat mich natürlich auch gefreut, dass die Jungs vom Kommando dabei waren. Und ja, die haben, ich finde, die haben auch die Stuttgarter Kurve sehr, sehr gut repräsentiert. Also es war wirklich eine sehr, sehr runde Geschichte. Also wer es noch nicht angeguckt hat, auf jeden Fall mal reingucken. Eine Frage noch, dann lassen wir das, sagen wir, diesen Zwischeneinschub, Ultra und so weiter. Ich glaube, dann verabschieden wir uns davon auch wieder. Es war eine Frage, wie viel Aufwand war das für dich oder ist es für dich, quasi in der Gruppe wie im Schwabensturm zu sein?
Es ist immer die Frage, Aufwand klingt immer gleich so, also so ein Stück weit negativ. Das ist kein Aufwand gewesen oder ist auch kein Aufwand, sondern es macht mir einfach auch Spaß und es ist ein Stück weit auch mit Sicherheit mein Leben, mit Abstrichen inzwischen, weil ich familiär bedingt einfach nicht mehr so extrem viel dabei sein kann oder auch vielleicht nicht mehr so dabei sein möchte, mit kleinem Kind zu Hause und Frau, da verschieben sich die Prioritäten mit der Zeit, so ein kleines Stück weit natürlich. Aber im Prinzip steckt natürlich ganz, ganz viel Arbeit, ganz, ganz viel Herzblut und Leidenschaft einfach drin in dem ganzen Thema, weil es einfach nicht so ist, du gehst ins Stadion und gehst danach wieder daheim, nach Hause und dann ist es abgehakt, sondern du denkst oder du versuchst natürlich immer, oder hast im Prinzip rund um die Uhr im Kopf, wie kann ich die Kurve verbessern, wie kann ich in dem Bereich besser werden, wie können wir da noch eine Choreo machen, wie schaffen wir es jetzt vielleicht, ja, einen besseren Support abzuliefern, wie fährt man zu dem Auswärtsspiel, wie kommen wir dahin, was für eine Aktion machen wir wo. Also du beschäftigst dich eigentlich schon rund um die Uhr damit, hast Sichtsitzungen, wo du über unterschiedlichste Themen sprichst, bist in ganz vielen Arbeitsgruppen, bist auch ja, im Verein natürlich immer im Gespräch. Oder wenn ich zurückdenke an unsere Aktion mit diesem Pro Altes VfB-Wappen, also da war es wirklich extrem, dass alles andere noch mehr drunter gelitten hat, sag ich mal. Also da war natürlich ein mega Zeitaufwand dahinter gesteckt. Und von dem her sind, wie gesagt, bei mir persönlich jetzt die Prioritäten im letzten Jahr oder in den letzten 1,5 Jahren ein bisschen anders geworden. Deswegen habe ich dann ja auch das Amt des Vorsängers damit aufgehört. Und aber wenn man etwas gern macht, dann ist es kein Aufwand, sondern dann ist es ist ja auch ein Stück weit, wie gesagt, ein Lebensgefühl. Und wenn du diesem Lebensgefühl eben nachgehen kannst und das so ausleben kannst, dann ist es kein Aufwand, sondern dann ist es einfach wirklich die pure Freude und der Spaß und vor allem auch in so einer Gruppe von Gleichgesinnten, denen es im Prinzip genau gleich geht. Das macht wahnsinnig viel Freude, das dann auch zu sehen und vor allem auch mitgestalten zu können und vor allem auch die Kurve mitgestalten zu können.
Ja, also für dich war es quasi, das war nie Aufwand, es war nie Arbeit, es war einfach letztendlich auch ganz viel. Ja, weil du hast es ja aus der Überzeugung rausgemacht.
Ja, genau. Also
Ja.
Arbeit würde ich nie bezeichnen, weil ja, Arbeit, da denkt man auch immer, ja, da muss man reinstecken oder man muss es machen, aber man hat es sehr freiwillig gemacht. Und ich mache es auch jetzt immer noch gern, das, was ich in meinem Rahmen jetzt noch tun kann und bin natürlich auch in der Gruppe weiterhin aktiv dabei und so weiter. Von dem her, also es war auf jeden Fall oder ist auf jeden Fall eine mega Leidenschaft, die da einfach drinsteckt und weniger Arbeit.
Gut, danke schön für deine Einschätzung. Es ist, glaube ich, immer für viele einfach ja nicht vorstellbar oder
Das ist,
nicht
glaube ich, auch ein völlig.
einsehbar, nicht greifbar, was ihr da und wie viel ja doch Zeit und Energie und Liebe ihr da letztendlich in den Verein reinsteckt, ne?
Ich glaube, das ist ein abendfüllendes Thema, über das könnten wir stundenlang
Absolut.
reden. Und von dem her, also, es macht auf jeden Fall bei allem Frust, der jetzt auch im letzten Jahr vom VfB-Seite oder AG-Seite dann mit dazu kam, es macht trotz allem immer noch wahnsinnig viel Spaß, vor allem auch seine Leute dann da zu sehen. Die Mädels und Jungs, die da so mit dabei sind und die treiben dann auch immer an, weiterhin zum Fußball zu fahren, zu gehen. Und das ist schon extrem viel wert einfach.
Dann lass uns noch ein bisschen auf den Abstiegskampf und ja, auf das nächste Spiel in Freiburg schauen. Wir sind ja schon relativ bald wieder dran. Wir spielen am Freitag. Jetzt glaube ich schon länger kein Freitagsspiel mehr. Ich überlege gerade, wann das letzte war. Ich wüsste es gerade auswendig nicht.
Auswärts, glaube ich, war das doch immer.
Das Hinrunde, aber bist du noch in der Hinrunde
Liverpool
gewesen.
Liverpool zu Hause hatten wir auf jeden Fall. War, glaube ich, Freitag.
Genau, das war auf jeden Fall. Ja.
Da war dieses Leverkusen, die beiden waren, glaube ich, freitags.
Ja, aber auf jeden Fall mal wieder ein Freitagsspiel, bei dem immer die Chance besteht, dass du mit einem super Gefühl durchs ganze Wochenende läufst, wenn du nämlich gewinnst. Oder dass du mit einem Scheißgefühl durchs Wochenende läufst, wenn du nämlich verlierst. Freiburg ist insofern natürlich sehr spannend, weil absoluter Abstiegskampf mit Konkurrent. Also ganz klar, die stehen jetzt aktuell ein bisschen hinter uns. Aber genau gleiche Situation letztendlich wie mir. Sie kämpfen gegen den Abstieg, wir kämpfen gegen den Abstieg. Und wir hätten oder wir haben die Riesenchance, mit einem Sieg dort einen ganz, ganz großen Meilenstein zu setzen in Richtung Klassenerhalt. Vorausgesetzt natürlich, wir können die Leistung der letzten Wochen oder auch die Abwehrleistung der letzten Wochen beibehalten. Das Schöne ist, wir hatten heute keine gelbe Karte kassiert. Wir werden es vorhin noch gar nicht erwähnen. Ich fand das echt, echt erstaunlich, oder? Ich hab keine vergessen, oder? Wir hatten keine gelbe Karte.
Nee, und auch Akasiba war nicht richtig wirklich gefährdet. Also nicht, was ist ja gerade eher noch die, wo man ja drauf schaut mit seinen inzwischen neuen gelben Karten. Genau. Da hält er sich echt schon lange seit der Sperre, hatte ich gedacht, der kommt eigentlich fast auf 3 Sperren, aber der hat sich echt zurückgehalten seitdem.
Ja, oder er macht es irgendwie geschickter oder versteckter, ich weiß es nicht, aber fand ich auch erstaunlich. Übrigens interessant, Fun Fact hier, er hat ja in der Hinrunde, hat er gefehlt gegen, weiß es noch wer? Gegen Hamburg.
Ja. Deswegen durfte damals Bonic wahrscheinlich spielen, ne?
Und hat das heißt, er hätte wieder die Chance gegen Hamburg zu fehlen. Ja. Die gelbe Karte in Freiburg ist jetzt, gibt unrealistischeres. Nee, also erstens mal rein aus der personellen Situation, denke ich, kann Korkut wieder aus den Vollen schöpfen. Baumgartl wird mit Sicherheit wieder einsatzbereit sein, der wird mit Sicherheit wieder fit sein bis dahin. Da ist die leichte Gehirnerschütterung, dürfte da hoffentlich erledigt sein. Da wird es natürlich interessant zu sehen, weil die Abwehr heute hat ja auch gut funktioniert. Wo er dann Badstuber wieder sieht. Freiburg, ja, haben jetzt 0-0 in Berlin gespielt. Muss kein großer Kick gewesen sein, war, glaube ich, ich habe wirklich nur drüber gelesen, war eher so, jo, war so eher unteres Bundesliga-Niveau, aber das ist ja erstmal egal. Haben wir wieder einen Punkt und haben auch das letzte Heimspiel gewonnen. Oh, jetzt muss ich nur ganz kurz überlegen, gegen wen das war. Ich glaube, das letzte Heimspiel haben sie nämlich gewonnen.
Ja, gegen Bayern hatten sie doch, glaube ich, verloren, 4-0.
Stimmt, das war Bayern. Da warst du noch mal wieder eine Woche länger her. Oh Gott, egal, stimmt.
Gegen das ist so lange her, wir machen wir weiter.
Ja, genau. Nee, das stimmt, die haben gegen Bayern haben sie auch verloren. Für die ist es natürlich auch ein echt sehr, sehr wichtiges Spiel. Weil, wie gesagt, die gerne genauso unten drin stehen wie wir. Was denkt ihr? Wie wird's?
Also, ich weiß nicht, ich habe die letzten Spiele generell, bin ich eigentlich nie wirklich mit dem Gefühl reingekommen. Also es ist nicht so wirklich, wir gewinnen oder wir verlieren auch nicht. Also ich denke, man hat die Chance. Ich habe gerade das Vertrauen in die Mannschaft und die 3 Punkte werden halt einfach verdammt wichtig. Und was mich auch hoffnungsvoll macht, ist, dass ich glaube oder es sich so anfühlt, dass die Mannschaft verstanden hat, um was es momentan geht.
Also ich bin ja überzeugt, wir gewinnen 4-0 und teils Orkut wird nach dem Spiel der Menge oberkörperfrei einheizen.
Nee, ich glaub, du warst das.
Ja, das war ich. Ich glaube, das wird tatsächlich ein richtig Schweinespiel und aber wenn sie das in die Waagschale werfen der letzten Wochen, dann sehe ich da auf jeden Fall auch durchaus die Chance, was zu holen. Ob es jetzt dann nachher ein Punkt ist, der uns sicher auch ein Stück weiterbringt schon, oder ob sogar 3 werden, bin ich verhalten optimistisch, dass da auf jeden Fall was geht. Freiburg ist jetzt auch keine Übermannschaft, hat aber halt auch viele enge Spiele dann zu Hause immer mal wieder gewonnen. Also von dem her wird es spannend, aber machbar ist es auf jeden Fall, dort was mitzunehmen.
Wie siehst du es, Martin?
Ja, Freiburg. Ich habe gerade noch versucht rauszufinden, welches Spiel ich gemeint hatte, was sie nämlich irgendwann, da haben nämlich dann doch mal wieder eins gewonnen haben. Ich habe es jetzt aber auf die Schnelle nicht rausgefunden. Ist auch egal. Ich würde mich so von der Grundaussage würde ich mich Marco anschließen, wo ich denke, wenn wir gewinnen, wäre es super toll. Aber Stand heute würde ich sagen, ist ein Unentschieden, würde uns auch schon weiterhelfen. Das wäre auch vollkommen in Ordnung, weil Freiburg würde immerhin nicht drankommen und ich gehe jetzt nicht unbedingt davon aus, dass Mainz und Hamburg jetzt die riesen Siegesserien starten. Das heißt, wir würden wahrscheinlich relativ auch mit einem Unentschieden relativ unverändert von der Tabellensituation her stehen und das wäre auf jeden Fall schon mal echt absolut in Ordnung. Das heißt, ich sage, Stand heute würde ich sagen, Unentschieden ist vollkommen ausreichend oder ist gut, wenn du es irgendwie schaffen kannst durch ja, individuelle Leistung durch irgendwie ein paar schöne Aktionen natürlich das Spiel zu gewinnen, das ist klasse, weil dann kommen wir unserem Ziel, den 40 Punkten, natürlich näher, schneller näher, als wir vor ein paar Wochen alle noch dachten. Also was mir gerade aktuell wirklich so ein recht gutes Gefühl gibt, ist eigentlich schon wirklich ein bisschen die Abwehr. Das muss ich echt sagen. Und das ist so ungewohnt, dass die Defensive einfach relativ gut steht. Und irgendwie das Gefühl sagt mir schon, das tut der ganzen Mannschaft gut, dass sie wissen, hey, die stehen hinten mal gut. Und das ist ja nicht nur die Abwehr, das fängt ja auch schon ein bisschen weiter vorne an. Und das hilft, glaube ich, schon auch der kompletten Stabilität von der Mannschaft. Dieses Vertrauen, dass hinten einfach nicht jeder Angriff ungefähr, ja, wie es teilweise letzte oder vorletzte Saison war, dass jeder Angriff vom Gegner ein Gegentor ist. Und ich glaube, das hilft halt generell der Mannschaft auch, mit einem gewissen Selbstbewusstsein in die Spiele reinzugehen.
Und du kannst halt eben dann vorne auch mal mehr probieren. Und das ist einfach auch, wo man auch noch dem Wolf immer noch viel Credit geben muss, dass der einfach die Abwehr schon dorthin gebracht hat und Korkut mit der jetzt weiterarbeiten kann. Und eine Sache, die ich auch für wichtig empfinde, ist, dass er eben Gentner von der Sechs weggenommen hat und da jetzt eben anders spielen lässt. Und das finde ich, hat es noch mal einen Tick besser gemacht zu dem, wie es schon davor war, weil ohne die Zick-Spiele unter Wolf hätte man jetzt nicht immer noch oder jetzt wieder die zweitbeste Defensive der Liga.
Ja, das geht definitiv auf beide zurück. Also, wie gesagt, Korkut hat mit Sicherheit das Glück, dass es gerade halt einfach auch wirklich wieder besser läuft. Er hat ja auch, wie gesagt, ein paar Sachen angepasst, alles in Ordnung. Aber dass die Defensive grundsätzlich auch schon so stabil steht, da hat Wolf ja auch schon einfach einen sehr großen Anteil daran. Und das darf man auch wirklich nicht vergessen, weil das war eines seiner wichtigsten Punkte, dass die Defensive dementsprechend sicherstellt, steht, dass wir wenig Gegentore bekommen. Und davon profitiert der komplette VfB inklusive Korkut aktuell. Bin ich echt immer noch der Überzeugung, ist immer noch ein Verdienst mit von Wolf. Wie gesagt, leider hat es in der Offensive halt nicht so gut geklappt. Da hat Korkut gerade das glücklichere Händchen oder auch die ein, zwei vielleicht Umstellungen gemacht, die Mannschaft gebraucht hat. Aber dass die Defensive so gut steht, das ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Und ich hoffe, dass er das, wie gesagt, in Freiburg tut. Ich hoffe, dass es gegen Hamburg tut und dass wir da vielleicht mit diesen zwei Spielen mit 4 Punkten rausgehen. Das wär absolut klasse. Damit würden wir schon richtig gut dastehen und könnten dann den Rest von der Saison vielleicht nicht mit dem größten Abstiegskampf ins Saisonfinale gehen, das wäre schon sehr, sehr schön.
Was glaubt ihr denn, wie lange sind wir noch im Abstiegskampf?
Solange es
Meine Frage
rechnerisch
sind wir auf
möglich
den.
ist. Ja. Solange
Ja.
es rechnerisch möglich ist, ganz einfach. Also das sehe ich wirklich so. Solange wir aktuell noch die Chance haben, dass wir rechnerisch reinrutschen können, können wir das tun. Dafür sind wir der VfB. Und erst wenn es wirklich mathematisch nicht mehr geht, dann bin ich draußen.
Das sehe ich eigentlich auch so. Also wie gesagt, direkter Abstiegsplatz, glaube ich, beim besten Willen nicht das, was passieren kann. Aber selbst ein Relegationsplatz ist ja durchaus noch möglich. Die Mainzer nur mal eine Siegesserie starten oder die Wolfsburger plötzlich doch anfangen und mit dem Mittellabadia zu gewinnen. Deswegen, ich denke es auch, zwei Siege möglichst bald würde uns allen einige Nerven sparen und endlich mal eine Saison zum Ende hin ohne großes Zittern zu haben, das wäre natürlich auch mal gigantisch. Das hat man, glaube ich, schon sehr, sehr lange nicht mehr.
Ja. Ich glaube, das letzte Mal, wo ich bewusst letzten Spieltag in der Bundesliga, wo es um nichts mehr ging, war, ich glaube, als Stevens uns das erste Mal gerettet hat. Da war der 34. Spieltag, war mal wieder überraschenderweise in München. Aber
Stimmt.
da waren wir schon durch.
Ja.
Aber es war wirklich nur der letzte Spieltag. Nicht so, dass man
Ja.
so ab dem 30. sagen kann, das ist ja scheiß drauf. Lass uns mal schön samstags hier Fußball gucken. Es tut alles nicht mehr weh. Also das ist wirklich schon länger her. Und ich kann mich halt erinnern, das ist genau das Gleiche haben wir vor 2 Jahren auch gesagt. Und dann kam halt das böse Erwachen. Jetzt muss man wirklich fairerweise sagen, dass vor 2 Jahren war das böse Erwachen. Da kam ja dieses 5:1 gegen Hoffenheim. Und danach ging es ja komplett in die Binsen. Und wir haben jetzt immerhin auch wieder gegen Leipzig 0:0 geholt. Ja? Und jedes weitere Spiel, wo du nicht komplett in dieses Negativding reinrutscht, das heißt jetzt auch gegen Freiburg, gegen Hamburg, desto ja, höher werden natürlich die Chancen, dass wir es wirklich packen. Aber ich stehe wirklich dazu, solange es rechnerisch möglich ist, dass wir noch auf den Relegationsplatz rutschen können, solange ist das für mich nicht gegessenes Thema. Auch wenn das dann von punktetechnisch und alle sagen, ja, aber es ist doch total unwahrscheinlich und irgendwas. Ja, das hatten wir uns damals auch gesagt vor 2 Jahren. Es ist total unwahrscheinlich ist und wir werden mit Sicherheit noch die 2 Siege holen und es war alles kein Thema. Denn die 2 Siege sind halt nie gekommen. Und natürlich hatten wir andere Spieler, natürlich hatten wir eine andere Abwehr. Aber solange es rechnerisch möglich ist, solange sind wir im Abstiegskampf. Punkt.
Ich glaube, gerade diese Erfahrung ist ja ganz gut. Da ist ja auch noch der ein oder andere Spieler dabei, der das mitgemacht hat. Und dann lassen sie auch hoffentlich innerhalb der Mannschaft nicht den Schlendrian aufkommen, dass man dann wieder nach Malle reisen muss oder sowas kurz vor Saisonende.
Das wäre sehr schön, ja. Dass wir uns das dieses Mal erspart.
Auch Martin, wenn du mich jetzt wahrscheinlich aus der Leitung schmeißen wirst, ich habe jetzt gerade mal die Tabelle aufgemacht.
Ja.
Es sind jetzt noch zum Pla Mainz auf Platz 16 sind es 9 Punkte
Richtig.
und sage ich mal, wenn Bayern Pokalsieger wird, sind es auf dem 7. 4 Punkte. Wer hat einen Bock von euch, Anfang Juli irgendwo nach Osteuropa zu reisen, um die erste Quali-Runde zu
Es
spielen?
war echt schön, mit dir bis dahin den Brustring-Talk aufzunehmen, aber das war's dann leider. Über so einen Scheiß spreche ich echt nicht. Das geht für mich gar nicht. Damit will ich nichts zu tun haben. Sollten wir jetzt irgendwie noch 4 Spiele in Folge gewinnen und dann wirklich mal alles sicher sein, können wir über uns sowas irgendwann Gedanken machen. Und bis dahin gucke ich nur echt nur nach unten. Entschuldigung.
Du hast das PR-Briefing vom VfB gelesen.
Warum sagen die das auch?
Sicherlich. Also ich werde jetzt nicht von Europa reden, weil das wäre schon längst Thema auf Twitter
Ja, stimmt.
gewesen.
Also, wären sie auch selten dämlich, wenn sie das offiziell machen würden. Also, man mag nicht viel von Reschke halten, man mag nicht viel von Dietrich halten, aber ich glaube nicht, dass von den zwei sich jetzt einer hinstellt und sagt: Ihr geil, lass mal Europa spielen. Ich glaube, so blöd sind sie wirklich nicht.
Okay, dann haben
Gut,
wir alle Themen
genau,
soweit
auf jeden
besprochen,
Fall.
oder?
Du darfst, Jasmin.
Zum Brustring-Talk-Fragebogen. Die erste Frage an dich, Marco. Was war in deinem Highlight-Spiel, entweder live oder im TV?
Ich habe zwei sogar, ein sehr mittelmäßig geiles, beziehungsweise, also eigentlich war es total geil, aber auch total scheiße. Und zwar war das 2006, 2007 der vorletzte Spieltag in Bochum. Das Spiel an sich natürlich total geil. Dumm nur, dass wir oder ein Teil von uns beim entscheidenden Spiel auf dem Weg zur Meisterschaft von der Deutschen Bahn im Stich gelassen wurden und wir irgendwo bis Köln nur gekommen sind und das Spiel in Bochum dann schon lief und wir es nicht mehr nach Bochum geschafft haben. Und es dann quasi im Zug damals so ein bisschen mit angehört haben. Und was für mich persönlich irgendwie ein total geiles Spiel war, woran sich wahrscheinlich kein Mensch erinnern kann, das war, glaube ich weiß auch gar nicht mehr genau, wann es war, 2007 oder sowas. Nachdem wir Meister waren in Rostock, da mit 300 Leuten ein komplett austickender Gästeblock, also sowas habe ich auch selten erlebt, so viel Leidenschaft, die da mit drin gesteckt hat.
Okay, die nächste Frage, wer ist oder war dein VfB-Held?
Das war, weil ich früher auch eher der defensive Zerstörer war beim selber Kicken, Guido Buchwald, der mich da irgendwie sehr geprägt hat.
Und welchen noch aktiven ehemaligen VfB-Spieler würdest du gern nochmal in der Mercedesstraße kicken sehen?
Das ist, glaube ich, recht einfach. Da ist es Sammy Khedira, den ich gern nochmal sehen würde.
Wurde schon das ein oder andere Mal erwähnt. Nicht nur, aber viel. Vielleicht kriegen wir es ja dann auch irgendwann nochmal hin.
Wer weiß.
Und zum Abschluss noch vervollständige den Satz: der VfB im Jahr 2025.
Hat sich hoffentlich weiterhin in der ersten Bundesliga etabliert und spielt dort sportlich eine ganz ordentliche Rolle. Und ist aber auch so, dass er noch eine Fanszene hat, eine lebendige Fanszene hat, wie sie jetzt auch schon ist, die schon noch die erste Liga noch mitprägen kann. Und dass eben auch nicht nur der VfB in diesem Jahr 2025 noch so dasteht, sondern auch, dass der ganze Fußball noch von seinen Fans lebt.
Okay, wunderbar. Dann danke an dich, dass du dir Zeit genommen hast. Ihr könnt Marco natürlich auf Twitter folgen. Nochmal, der Handle heißt @mta1209. Den Link zur Ultra-Dokumentation verlinken wir in den Shownotes unter brustringtalk.de/042. Uns findet ihr weiter im Internet auf Facebook, Twitter und Instagram unter brustringtalk. Auch auf unserer Webseite findet ihr die Podcast und auf iTunes. Hinterlasst uns gern Feedback, freuen uns immer darüber und dann hören wir uns bald wieder. Euch nochmal danke, Marco und Martin, und bis bald. Ciao.
Schönen Abend. Ich danke für die Einladung.
Sehr gerne. Dankeschön. Ciao. Ciao.